Schnittstellenpass, der Podcast zwischen Amateur und Profi mit Marc Agimang und spannenden Gästen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass und heute gibt es eine wirklich spannende Folge. Ich habe einen U19 DFB-Pokalsieger, ehemaligen U-Nationalspieler Serbiens und aktuell Spieler des SSV Reutlingen. Aber was noch viel spannender ist, er ist aktuell Stürmer bei Golden Eleven, dem Team von Chris Kramer in der Baller League. Herzlich willkommen, Jovan Jovanovic.
Hi und servus, Marc. Danke, dass ich da sein darf.
Jovan, es freut mich total, dass du da bist. Du hast eine sehr spannende Laufbahn zurückgelegt. Wir haben uns in deiner Zeit beim VfB Stuttgart kennengelernt. Seitdem ist einiges passiert. Ich will mit dir natürlich über alles sprechen, von Anfang bis Ende. Aber erstmal starte ich, wie bei allen anderen, mit dir und dem Agomat. Bist du bereit für den Agomat?
Absolut.
Okay, dann starten wir in den Agomat.
Agomat. Agomat.
Messi oder Ronaldo?
Ronaldo.
Bier oder Wein?
Keins von beiden, ich trinke keinen Alkohol.
Du musst dich entscheiden.
Oh, oh. Bier.
Profi oder Amateur?
Profi.
VfB Stuttgart oder serbische Nationalmannschaft?
Serbische Nationalmannschaft.
Malle oder Ibiza?
Ich glaube, mit der Mannschaft ist Malle witziger.
Champions League Finale oder WM-Teilnahme?
WM-Teilnahme.
Huhn oder Ei?
Huhn.
Cevape oder Spätzle?
Cevape, ganz klar.
Haaland oder Mbappé?
Mbappé.
Icon oder Baller?
Oh, obwohl ich bei der Baller League bin, sage ich Icon.
Okay. Tor oder Vorlage?
Tor.
Okay, du hast dich ein Tag geschlagen. Das war der Agomat. Jovan, schön, dass du da bist. Ich starte immer ganz klassisch mit einer Frage. Was ist für dich Amateurfußball?
Ich glaube, das Erste, was mir in den Kopf einfällt, Amateurfußball, ist nach dem Training Bier trinken. Das ist so das Erste, was mir in den Kopf einfällt.
Okay, schön beschrieben, okay. Und was ist dann für dich Profifußball?
Auch das Erste, was mir einfällt, ist, wie bei meiner Zeit beim VfB, viel trainieren, also 7-mal die Woche zum Beispiel Training und die ganzen Abläufe drumherum. Also da ist mehr als nur zum Spiel kommen, gewinnen und Bier trinken, sondern die Vorbereitung aufs Spiel und sowas ist schon ganz anders bei den Profis.
Mhm. Du bist aktuell Spieler beim SV Reutlingen in der Oberliga, da würde ich nachher gerne nochmal mit dir sprechen, da gibt es ja auch einen besonderen Fall aktuell, aber du bist ja auch bei der Baller League. Es wird gerade relativ viel über die Baller League gesprochen. Ich hatte auch schon die Freude, wir haben uns getroffen vor einiger Zeit und durfte die Baller League mal genauer anschauen. Vielleicht kannst du mal für das Publikum nochmal ganz kurz erklären, was ist denn eigentlich die Baller League?
Also die Baller League ist ein Projekt von Poldi und Hummels, was ins Leben gerufen wurde, um den Fußball für die Jugend einfach wieder attraktiver zu machen. Die Baller League wird immer in Köln gespielt, im 4 gegen 4 plus Torwart, 2x15 Minuten und in den letzten 3 Minuten von der Halbzeit gibt es immer so Sonderregeln, sei es dann, wir spielen normalerweise mit Abseits, dann gibt es 3 Minuten kein Abseits oder 3 Minuten 1 gegen 1 von der Mittellinie aufs Tor schießen, 3 Minuten 3 gegen 3 oder wenn du die Mittellinie überquert hast, darfst du auch nicht mehr zurückspielen, so dass halt die ganze Zeit was passiert und das ist so das Ziel von der Baller League einfach, weil mittlerweile beim Spiel im Fernseher schaut man 90 Minuten, also schaut kaum jemand 90 Minuten zu. Man ist am Handy oder macht irgendwas anderes und wenn der Kommentator ein bisschen lauter wird, dann schaut man kurz hin und ist wieder vom Handy abgelenkt. Und so bei der Baller League ist das Ziel, dass halt die ganze Zeit etwas passiert.
Mhm. Geht es dir auch so? Also wenn du es jetzt so sagst, also verfolgst du ein Spiel nicht mehr normalerweise über 90 Minuten aufmerksam?
Doch, ich schon. Also du kennst mich ja, ich bin absolut fußballverrückt. Es kann schon mal vorkommen, dass ich am Tag 6-7 Spiele anschaue und das auch intensiv. Mhm. Also bei mir ist es noch nicht der Fall, aber man hört es von den Freunden oder von Bekannten, dass einfach, ja, dass die Ablenkung einfach so groß ist durch das Handy. Dann ist man auf TikTok oder Instagram oder WhatsApp oder Facebook, was weiß ich was. Man macht halt nebenher irgendwas. Mhm. Aber das ist bei mir jetzt nicht der Fall.
Okay. Ja, das Modell ist sehr spannend und der Fußball ist auch attraktiver. Um nochmal auf die Baller League zu sprechen zu kommen, vielleicht kannst du mal erzählen, wie ist es denn für dich? Also du bist jetzt bei der Baller League die ganze Saison dabei. Wir hatten alles begonnen. Es gab ein Drafting, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es gab quasi Probetrainings, wo man sich empfehlen konnte. Vielleicht holst du uns mal ab, wie bist du überhaupt aufmerksam auf das Projekt geworden und wie ist es dann für dich gestartet?
Also ich wurde da mal... Das war, glaube ich, Mitte, Ende November wurde ich mal angeschrieben, ob ich mir vorstellen könnte, da mitzumachen. Das waren Scouts von der Baller League, die dafür zuständig waren, Spieler praktisch an Land zu ziehen, die Interesse dafür haben. Mhm. Aber man konnte sich auch ganz normal bewerben. Also da gab es dann einen halben Monat oder so oder einen Monat gab es eine Bewerbungsphase. Da konnte man sich von Kreisliga C bis Bundesliga, konnte sich jeder ganz normal bewerben mit Lebenslauf, mit Vereine, mit also fußballerischer Lebenslauf. Und von den 16.000 Bewerbern im Endeffekt, also es waren 16.000 Bewerber, wurden dann Mitte Dezember wurden 600 Spieler dann zu diesem Combine eingeladen. Und das ist abgelaufen wie so ein Stützpunkttest. Da gibt's verschiedene Stationen, Dribbling-Parcours, also alles auf Zeit dann oder Schusskraft, Agilitätstest, also ohne Ball sprinten, Schussgenauigkeit, also verschiedene Stationen, wo die Werte gemessen wurden. Und anhand von den Werten gab's dann, wurden von den 600 dann 200 zum Draft eingeladen. Und anhand von den Werten und vom Lebenslauf wurde dann gedraftet von den verschiedenen Managern.
Mhm. Hast du auch das ganz normale Probetraining dann quasi durchgemacht?
Ja, genau. Da war ich einen Tag oder einen Nachmittag war ich in Köln in der Straßenkicker Base auch von Poldi. Ja, ich wurde da also ganz normal dann eingeladen zum Combine, habe da meine Übungen durchlaufen, die Stationen und habe dann Bescheid bekommen, dass ich beim Draft dabei bin, dass ich an dem und dem Tag in Köln in der Motorworld sein soll, um beim Draft dabei zu sein.
Okay. Hattest du bei dem Combine auch schon ein gutes Gefühl und wie war das Niveau insgesamt? Hattest du das Gefühl, da sind richtig gute Kicker dabei oder hast du gesagt, okay, werde ich schon packen?
Also beim Combine war's schwierig, jemanden so einzuschätzen, wie er denn so beim 4 gegen 4 ist, weil das waren immer so einzelne Stationen und wenn jetzt einer hart geschossen hat, kann ich nicht sagen, okay, das ist ein geiler Kicker. Mhm. Klar, wir hatten auch eine Station, das ging 10 Minuten 4 gegen 4. Da hat man schon gesehen, dass da auch viel Show dabei ist, jeder will sich selber so ins Rampenlicht stellen. Rabonas und Übersteiger und Zidans und so wurden da gemacht. Da wurde schon viel gezaubert und dann dachte ich mir, oh, okay, es könnte für mich vielleicht eng werden, weil ich jetzt nicht der typische Straßenkicker bin, aber das in der Halle mir schon Spaß macht, zu zocken. Deswegen habe ich mich echt gefreut, wo ich dann die Nachricht bekommen habe, dass ich beim Draft dabei bin. Und wurde dann auch Gott sei Dank gedraftet.
Für die Zuhörer vielleicht, also warum sprechen wir eigentlich über die Baller League? Das Ding ist wirklich sau erfolgreich. Ich hatte mit dem CEO von der Baller League sprechen können, ich glaube Lasse Lehmann heißt der hat uns ein bisschen rumgeführt und auch erzählt einfach, dass die Einschaltquote besser ist als bei einem klassischen Bundesligaspiel am Samstag um 15.30 Uhr. Also natürlich, vielleicht um kurz mal dann den Leuten ein Update zu geben, diese Teams sind verschiedene Coaches, beziehungsweise Teammanager heißt es in dem Fall, die sind natürlich relativ bekannt, zum Teil auch aus der Streaming-Szene und die streamen dann live die Spiele der Baller League. Also Monte ist dabei, ich weiß nicht, bei euch ist der Manager Chris Kramer, der streamt jetzt nicht, aber das hat natürlich auch einen riesengroßen Mehrwert für die ganze Baller League, dass es sehr, sehr bekannte Leute sind. Aber insgesamt muss man schon sagen, ist das Ding sehr, sehr erfolgreich. Wenn wir jetzt schon bei Chris Kramer sind, deinem Teammanager, für dich natürlich auch ein Glücksfall, ihn als Manager zu haben, oder?
Ja, definitiv. Also mein Wunsch war es, wo ich zum Draft bin, habe ich gesagt, ich möchte auf jeden Fall zu einem aktiven oder ehemaligen Profi. Einfach, weil ich es ja vorhin schon gesagt habe. Ich bin fußballverrückt und die Leute, die man dort beim Draft gesehen hat und die Manager, wo man schon mitbekommen hat, die bekommt man oder die kennt man nur aus dem Fernseher. Also Kevin Prince Boateng oder Max Kruse, Chris Kramer, die würde ich wahrscheinlich in meinem normalen Leben nie treffen. Und ja, durch die Baller League sehe ich die jetzt seit den letzten 10 Wochen sehe ich die jetzt jeden Montag. Bin mit Chris Kramer jetzt in der WhatsApp-Gruppe. Er kümmert sich sehr gut um uns und also im Nachhinein sage ich, das Beste, was mir passieren hätte können. Ich glaube nicht, dass irgendein anderer Manager sich so viel um sein Team kümmert, wie Chris sich für uns aufopfert, sage ich mal. Also er ist da echt richtig dahinter, sieht es so als erste Trainerstation. Und das merkt man ihm richtig an, dass er das sehr, sehr ernst nimmt.
Ja, das ist richtig verrückt. Du hast mir da, wo wir uns getroffen haben, in Köln noch mal ein bisschen erzählt. Also der macht richtig Gegneranalyse. Also für den ist es kein Spaß. Der will euch da auch wirklich weiterbringen, oder?
Ja, genau. Also es gibt 2-3 Tage in der Woche, da gibt's Videomaterial. Einmal ist es Analyse von unserem vergangenen Spiel. Dann ist es Gegneranalyse. Und am dritten Tag gibt's dann einen Plan, wie wir dann gegen den nächsten Gegner spielen wollen. Da sitzt er da mit seiner Taktiktafel. Es gab auch Gegneranalysen, die gingen eine halbe Stunde. Also da gab's 8 oder 9 Videos aufgeteilt in 7 bis 10 Minuten Videos.
Okay.
Und ja, dann sitzt man halt eine halbe Stunde da und schaut sich das auch gerne an, weil man merkt, wie sehr er dahinter steht. Anna Markovic ist unsere zweite Teammanagerin. Und dann hat sich noch Chris Kramer den Flo Neuhaus ins Analyse-Team in Anführungszeichen geholt. Und Flo und Chris machen da so die Analyse und ja, es macht einfach richtig Spaß, denen dann zuzuhören, wie die über Fußball reden. Die bringen dann auch immer wieder so Anekdoten oder Sprüche, die sie von ihren ehemaligen Trainern gehört haben, ob das Lucien Favre oder Jupp Heynckes oder sowas sind. Und ja, das ist dann einfach, erstens hilft es mir weiter in meinem Spiel bei der Baller League, zweitens liebe ich es, über Fußball zu reden und höre so dann auch Geschichten von Chris und Flo, die erlebt haben.
Mhm. Ja, ich kann es nur bestätigen. Ich war ja bei deinem Spiel direkt am Spielfeld dran, stand neben dem Florian Neuhaus und der brennt dann auch. Also das ist wirklich lustig zu sehen, also oder auch faszinierend zu sehen. Ich fand das ganze Projekt cool, so konnte aber jetzt nicht so viel mit anfangen, war aber dann jetzt da, muss schon sagen, das packt einen dann schon wirklich und man spürt, dass da irgendwie sowas in der Luft ist, dass das wirklich groß werden könnte, ist jetzt so mein persönliches Gefühl. Wie nimmst du die Baller League an sich wahr?
Also am Anfang war es noch relativ unbekannt, sage ich mal. Klar, die, wo sich viel mit Fußball beschäftigt haben, die haben das schon mitbekommen. Aber man hat gemerkt, wie das von Woche zu Woche, wie der Hype immer größer wird und steigt. Und in der ersten Woche haben wir noch 3 Tickets bekommen als Spieler. Jetzt bekommen wir nur noch 1, einfach weil die Nachfrage so hoch ist. Die Leute wollen vor Ort die Spiele sehen. In den Streams sind teilweise 100, 110.000 Zuschauer. Also wenn man sich das mal bildlich vorstellt, das ist ein volles Camp Nou. Klar spürt man die nicht oder man merkt nicht, dass sie gerade da sind. Aber wenn man halt danach dann hört, okay, heute haben 100.000 während dem Spiel zugeschaut, merkt man schon, okay, ja, das Ding wird immer größer.
Wie würdest du das ganze Niveau beschreiben? Also wo würdest du es einordnen, wenn du es jetzt vielleicht in der Liga kategorisieren müsstest?
Oh, schwer. Also ich finde es schwer. Ich habe die Frage schon ein paar Mal bekommen, wie ich das so im Vergleich zu draußen sehe. Ich finde es schwierig, in der Liga einzuordnen. Es spielen ja fast alle Spieler Regionalliga oder Oberliga.
Mhm.
Dann gibt es teilweise auch Ex-Profis wie Moritz Leitner oder Sascha Bigalke, die das Niveau deutlich nochmal anheben. Aber ja, fußballerisch würde ich dann schon sagen, so dritte Liga, Regionalliga würde ich dann schon sagen, dass das Niveau schon so hoch ist. Und wie gesagt, man merkt aber dann, dass die Ex-Profis das Niveau dann nochmal anheben in ihrer Mannschaft. Also wir haben es ja auch selber gemerkt, wo Kali bei uns war, also Kali Jury, haben wir auch gemerkt, den kann es auch immer anspielen, der kann immer was mit dem Ball anfangen und hat uns gleich Glück gebracht und wir haben das Spiel gewonnen.
Also ich bin beeindruckt, wie viele Wildcard-Spieler da auch auf einmal am Start sind. Also es macht den Leuten ja auch Spaß und wie du sagst, man merkt auch, dass da ein gewisses Niveau dann nochmal reinkommt. Ich fand auch der Mehmet Ekici, hat man schon auch gesehen, dass der technisch vielleicht schon nochmal eine ganz andere Nummer ist, wie viele, die da sonst spielen. Aber es ist auch irgendwie cool, weil man merkt, am Ende des Tages sind es doch alles nur Fußballer und auf dem Platz ist dann ganz egal, wo man früher eigentlich mal gespielt hat oder nicht. Was sagen denn deine Mitspieler? Wie nehmen die denn so die Baller League wahr? Bei dir spielt ja auch der eine oder andere auch schon mit Profi-Erfahrung. Ich glaube, eure 22, ich weiß gerade den Namen nicht, der war ja auch früher bei St. Pauli. Wie machen die das? Spielen die aktuell alle noch Fußball? Es gab ja auch, ja, so ein kleiner Skandal, dass einige Vereine auch gar nicht wollen, dass ihre Spieler jetzt nebenher noch da spielen, weil sie ja auch vertraglich gebunden sind bei einem Oberliga- oder Regionalligisten. Was hast du da so mitbekommen?
Also bei uns spielen alle eigentlich aktiv, außer gerade der Marc Schatkowski, den du genannt hast, der Ex-Profi, und Tobi Heitz, der kann einfach nicht mehr, weil er eine künstliche, oder ja, ich glaube, der hat eine künstliche Hüfte.
Ja, aber dann Baller-Liga.
Aber so, der Rest, der spielt schon aktiv. Also wir haben 2-3 Spieler von Uerdingen und so. Und das ist mit den Vereinen alles abgeklärt. Der, ja, gerade bei dem Marc Statkowski merkt man einfach, dass der früher Profi war. Der haut jeden Penalty rein. Den schicken wir immer vor, wenn es um Penalties geht. Der hat eine extreme Ruhe am Ball, wie ich vorhin über Kalli gesagt habe, den kann man auch immer anspielen. Und der ist ja auch ein Wildcard-Spieler. Das heißt, er muss nicht da sein. Aber er findet das Konzept cool, er findet die Mannschaft cool zusammengesetzt. Er hat früher mit Chris in Bochum gespielt, in der zweiten Liga. Mhm. Und ja, also man merkt es ja, es sind echt viele Ex-Profis da. Ich glaube, wenn das denen nicht gefallen würde, die haben es ja nicht nötig, damit zu machen. Aber gerade weil es so Bock macht, dieses 4 gegen 4 mit den Sonderregeln, mit der Kulisse, mit den Gegnern, die man Woche für Woche hat. Also ich glaube, da sind sowohl die Ex-Profis als auch die Oberliga-Regionalliga-Spieler alle begeistert von der Baller League.
Mhm. Und hast du das mitgekriegt, dass Vereine das nicht so cool fanden, dass ihre Spieler da mitspielen?
Ja, ich glaube, das war von den Potatoes, waren das 4, 5 Spieler, die in einem Verein spielen. Verständnis habe ich jetzt von der Spielerseite dafür nicht, ehrlich gesagt, weil das muss schon mit dem Verein abgesprochen sein und der Fokus muss schon auf dem Verein sein, finde ich. Also da hieß es ja, dass die Spieler keinen Fokus mehr haben und nicht wissen, gegen wen die am Wochenende spielen und sowas. Mhm. Dann finde ich es auch in Ordnung vom Verein, wenn die sagen, okay, wenn die sich so sehr ablenken lassen, wir brauchen Spieler, die den Fokus haben, gerade wenn es dann um Aufstieg oder Abstieg geht, braucht man halt Spieler, die im Verein 100% da sind. Baller League ist momentan noch eine Nebensache. Das wird sich vielleicht eines Tages irgendwann mal ändern, dass das, ja, auch eine Möglichkeit ist, dass man davon leben kann, aber momentan ist es eine Nebensache und dann sollte man auch im Fußball oder im Stammverein 100% da sein und auch da nicht den Fokus verlieren.
Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Was glaubst du eigentlich, warum machen die Spieler eigentlich mit bei der Baller League? Also auch, was ist dein Ansporn? Was ist das Ziel dahinter oder der Sinn dahinter? Weil man nimmt ja quasi schon auch ein bisschen was auf sich. Das ist immer in Köln, für den einen oder anderen sind zweite Strecken. Warum spielt man damit?
Also ich glaube, der größte Teil macht damit, um sich selber einfach nochmal ins Rampenlicht zu stellen. Das ist einfach auch von Poldi und Hummel so kommuniziert, dass es eine Chance ist für die, die es nicht auf dem ersten Weg geschafft haben in Profifußball. Für die anderen ist es einfach, also für mich zum Beispiel, ich mache da jetzt nicht aus Geldgründen mit oder klar, wenn ich da mal Torschützenkönig werde und ich ein Angebot aus der dritten Liga bekommen, dann werde ich mich nicht beschweren. Aber ich habe damit gemacht, einfach weil ich gehört habe, was für Namen da dabei sind und dass man mit solchen Namen mal zusammenarbeiten kann, dass man die Möglichkeit hat, die Leute mal zu sehen und kennenzulernen. Das hat mich einfach gereizt. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, Halle, ich liebe Halle. Ich habe früher richtig gerne in der Halle gespielt und habe jetzt ewig keine Hallenturniere mehr gespielt. Und deswegen nehme ich jetzt zum Beispiel jeden Montag 500 Kilometer hin, 500 zurück von Hechingen nach Köln auf mich, dass ich da dabei sein kann.
Ja, es ist echt crazy. Glaubst du, dass es klappen wird, dass sich Leute da wirklich ins Rampenlicht spielen und den Sprung schaffen in den Profifußball über die Baller League?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man irgendwann mal vielleicht durch die Baller League so gutes Geld verdienen kann, dass man sagt, okay, ich bin hauptberuflich Baller. Ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, wie dass man sich irgendwo dann in einen Zweit- oder Drittligisten reinspielt.
Mhm. Ja, ich finde es auch sehr, sehr spannend. Bin gespannt, wo das überhaupt alles hingeht. Ich glaube auch, dass das einen riesengroßen Markt haben könnte. Also, dass da auch noch echt Geld zu verdienen ist. Für die Zuhörer, wir hatten es ja vorhin, habe ich auch die Frage gestellt, Baller oder Icon. Es wird auch eine neue Liga, die ein ähnliches Format hat, bald auf den Markt kommen. Die Icon-Liga, wo Toni Kroos Schirmherr ist und Größen wie David Alaba, viele bekannte Streamer einfach auch mitmachen und natürlich ganz groß wird Adidas dahinter stehen, was natürlich schon mal einen finanziellen Unterschied machen wird. Da darf man sehr gespannt sein, was das bringen wird. Aber man muss auch sagen, am Ende des Tages unterscheiden sich die Ligen trotzdem nicht für mich. Also ich bin sehr gespannt, was der Unterschied sein wird, weil egal wie groß die Namen sind, die werden ja niemals da spielen dürfen. Also es ist ja nicht so, dass Toni Kroos jetzt dann da mitspielt. Das dürfen die ja aus vertraglichen Gründen auch bei ihren Vereinen gar nicht. Deswegen bin ich gespannt, was der Mehrwert dann von einer Icon-Liga sein wird. Hast du da eine Idee?
Ich habe da relativ wenig mitbekommen. Also gerade so, wie du gesagt hast, halt die Teammanager, dass dann Franck Ribéry oder Robert Andrich oder so als Teammanager mit dabei sind. Aber ich glaube, grundsätzlich ist einfach die Idee, den Fußball wieder für die Jugend attraktiver zu machen. Also genau wie es bei der Baller League der Fall ist.
Ich bin gespannt. Also ich kann jedem mal empfehlen, eine Reise auf sich zu nehmen und nach Köln zu gehen. Ich fand es echt cool, dort zu sein. War ein gutes Gefühl, war ein tolles Event, muss man auch sagen. Es echt gut organisiert. War total spannend auch zu sehen, wer sich da so rumdrückt tagtäglich. Also man sieht da wirklich auch viele Leute aus der Fußballszene und es hat total Spaß gemacht und auch phasenweise sehr, sehr guten Fußball. Also ja, wie sieht es bei dir aus? Die Saison läuft jetzt bald aus bei der Baller League. Ist es schon klar, wie es weitergeht? Sind da schon Gespräche? Also ich weiß, dass es die Baller League nochmal geben wird auf jeden Fall. Also dass es eine zweite Saison relativ zeitnah geben wird und dass der Plan ist, auch eine dritte Saison zu machen, die dann wiederum nicht nur am Standort Köln, sondern auch in Berlin, München und Köln, wenn ich mich richtig informiert bin. Und in ganz weiter Zukunft ist der Plan sogar mal sowas dann international zu vermarkten, dass es etwas gibt wie eine Champions League, wo dann quasi die Besten aus den jeweiligen Ländern gegeneinander spielen. Aber nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie ist denn bei dir der Stand der Dinge?
Ja, also wie du gesagt hast, die zweite Season, die findet relativ zeitnah statt. Ich glaube, eine Woche nach der EM findet die zweite Season auch wieder in Köln statt. Und da ja, sind wir gerade in Gesprächen. Mir wurde angeboten, die zweite Saison wieder mitzumachen. Da wurde mir ein Vertrag zugeschickt und jetzt muss ich das halt erstmal wieder mit dem Verein abklären, ob das geht. Die Saison konnte ich ja jetzt mitmachen durch den Fauxpas, der da passiert ist.
Da werden wir nachher nochmal drüber sprechen, ja?
Ja, genau. Und also Lust habe ich auf jeden Fall. Mhm. Ob das dann klappt, muss ich mit dem Verein dann erstmal absprechen.
Okay. Also nochmal, schaut euch die Baller League an. Ich glaube, das könnte was werden. Sind tolle Leute dabei. Und Jovan könnt ihr auch immer sehen bei Golden 11, der Spieler mit der Nummer, was hast du, die Nummer 11?
11, ja.
Genau, also auf jeden Fall mal reinschauen. Ich werde auch alles zur Baller League natürlich wieder in den Shownotes verlinken. Werden wir jetzt aber mal auch auf dein anderes, vielleicht auch dein richtiges Standbein gucken, den Fußball, den klassischen Fußball. Jovan, vielleicht kannst du uns mal abholen, was dein Werdegang bis jetzt so war, weil es ist eigentlich auch ein sehr, sehr spannender Verlauf und vielleicht kannst du auch erzählen, wo wir uns dann kennengelernt haben.
Ja, also ich habe ganz, ganz früh angefangen mit 3 Jahren hier bei mir FC Hechingen. Da habe ich in den Bambinis gekickt, bin dann zum nächstgrößeren Verein hier in der Umgebung, die TSG Balingen, gewechselt. Da habe ich dann 6 Jahre in meinem Leben verbracht, bin dann in den Stützpunkt gekommen, durch den Stützpunkt in die WV-Auswahl, also in die württembergische Auswahl. Mhm. Und dort wurde ich dann vom VfB gescoutet oder gesichtet und bin dann im Winter zur U13 als Gastspieler erstmal zum VfB ein halbes Jahr und dann in der U14 fest zum VfB. Habe da dann 6 Jahre verbracht, bin 3 Jahre, wurde ich von meinen Eltern 5-mal die Woche nach Stuttgart gefahren. Also das sind 70 Kilometer einfach, Hechingen, Stuttgart bis zum Stadion. Mhm. Und bin dann mit 15 bin ich dann zu euch ins Internat gekommen. Da haben wir uns dann kennengelernt, haben 3 wunderschöne Jahre verbracht.
waren echt wunderschön, oder?
ja, also auch wenn ich mit den alten Spielern, auch mit Lee oder Umut oder Per, wenn ich mit denen drüber spreche, über die Zeit, vermissen wir alle die Zeit. Wir würden sehr, sehr gerne zurückkommen wieder und um die Zeit einfach nochmal zu erleben.
Da muss ich gleich einhaken. Also bevor du weiter erzählst, was ist denn dir denn so hängen geblieben von der Zeit im Internat? Was hast du da so mitgenommen?
Am meisten die legendären Spiele Mittwochabends auf dem Kunstrasen auf dem Internatsdach.
Genau, eigentlich die Baller League gibt es schon seit Ewigkeiten, die haben wir gegründet. Ja. auf dem Kunstrasen. Ja, nee, erzähl mal, wie ist es da abgelaufen für die Leute, die vielleicht nicht wissen, von was wir jetzt sprechen, oder beschreib mal das Setting, weil ich finde immer noch, das ist richtig krass, das kann sich fast keiner vorstellen, wo man da eigentlich gezockt hat.
Ja, also ich weiß nicht, für die Leute, die aus Stuttgart und Umgebung kommen oder die mal beim VfB im Stadion waren, da hat es nebendran das Hilton und Palm Beach und da auf dem Dach gibt es den Kunstrasen. Das ist der Kunstrasenplatz von der VfB Reha-Welt. Da haben wir uns eigentlich, wenn das Wetter mitgemacht hat, jeden Mittwoch, weil Mittwoch war bei uns allen der freie Tag, da haben wir uns alle Mittwochabend getroffen, die frische Beine hatten und die Bock hatten zu zocken. Und das waren, also wir hatten immer genügend Spieler, manche mussten sogar draußen sitzen. Und dann haben wir da 4-4, 5-5 gezockt auf Kleinfeld. Wie groß war das Feld? Vielleicht 30 Meter oder so.
Maximal,
ja. Und ja, da ging es her, als ob es um die Champions League geht. Da haben wir dann auch immer um Wetteinsatz gespielt, um Eiskugeln. Der Verlierer muss zahlen, sind wir gleich unten runter in Palm Beach, haben Eis ausgezahlt und ja, nächste Woche ging es wieder, als ob es um Champions League-Titel geht. Also
ja, es ging echt immer zur Sache, es war aber echt auch immer... Ja. Richtig gut, irgendeiner hat immer eine Box mitgebracht, Musik lief und dann wurde gezockt und es waren wirklich gute Spieler dabei, muss man schon auch sagen. Ja,
Ja. Und das, also das war von U19-Spieler bis was sind die jüngsten, U15, U14, eher U15.
Und meine also Wenigkeit.
Ja, genau. Also die Spieler und dann der jeweilige Betreuer an dem Mittwochabend. Ja. Also das war schon echt richtig, richtig geil. Ja. Und legendär, also wirklich legendär.
Grüße gehen raus an Nico Kunert, der war auch Betreuer, der hat auch ab und zu mitgezockt. Gab es sonst noch was du so, rückblickend, gibt es vielleicht auch irgendwas, was wir gesagt haben, was irgendwann mal gefruchtet hat, was man uns damals noch nicht geglaubt hat?
Ja, viel. Also das sind hunderte Sachen, die man da tagtäglich erlebt hat, die man mitbekommen hat, die man aber jetzt vielleicht erst im Nachhinein mehr schätzt wie damals. Also damals Ordnung im Zimmer oder am Tisch, keine Handys und dass man miteinander redet, dass man miteinander kommuniziert und nicht jeder in sein Handy reinschaut beim Essen. Das habe ich, nehme ich heute immer noch so mit. Und wenn ich mit meinem Bruder am Tisch sitze, dann reden wir und sind nicht am Handy. Und sowas damals im Internat auch. Das haben wir von klein auf, sage ich mal, mitbekommen. Und das nehme ich für mein Leben lang mit. Was ein Ereignis, was mir noch hängen bleibt, ist der legendäre oder die legendären Champions League Abende, wo wir immer geschaut haben und das Spiel Barca gegen PSG, wo Barca das Ding 6-1 dreht. Also ich glaube, eins der krassesten Spiele in der Fußballgeschichte haben wir da mit 15 Leuten angeschaut. Und nach dem 6-1 sind wir alle durchs Internat gerannt und haben gejubelt und geschrien und das, also.
Ich glaube, das hat auch Lee gesagt, als er hier im Podcast war, dass das so die verrückteste Nacht war. Ich kenne da auch Videos. Ich glaube, Jeff hat da auch rumgeschrien und also es waren immer spektakuläre Abende und ich sag's auch immer wieder, das ist mir da auch so aufgefallen. Du warst vielleicht noch eine Ausnahme. Ich sag auch noch, der Danny, der war auch schon im Podcast. Die meisten haben einfach nur Champions League angeguckt und sonst nichts. Also hatten gar keinen Bock auf Bundesliga. Da fand ich, ist es schon ein bisschen aufgefallen. Das hat mich komplett, ich habe das nicht verstanden.
Ja, also ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich bin fußballverrückt. Ich schaue von Freitag bis Sonntag alle Spiele. Wenn ich nicht selber dran bin, schaue ich alle Spiele, die ich nur schauen kann. Also gerade an Samstagen, wenn ich nicht spiele, dann schaue ich um 13 Uhr die zweite Liga. Dann schaue ich Bundesliga und dann läuft um 17:30 Premier League, um 18:30 wieder Bundesliga, 20:30 läuft zweite Liga oder spanische Liga. Aber wie du sagst, dann gab es manche, die waren nur Champions League-Gucker. Da waren wir dann 10, 15 Leute und Freitagabend oder Sonntagabend, wenn Bundesliga gelaufen ist, waren wir dann nur zu dritt oder zu viert.
Ja, man darf es nicht mal so laut sagen. Es gab sogar eine, die sind nicht mal ins Stadion gegangen, wenn der VfB gespielt hat, weil sie einfach, man darf das vielleicht aber auch nicht zu krass bewerten, weil die einfach vielleicht auch so einen Überfluss an Fußball hatten. Die ganze Zeit, wenn man jeden Tag trainiert, morgens und abends, dann auch selber spielt und dann auch noch die ganze Zeit Fußball gucken soll. Da waren, glaube ich, manche schon auch eher müde vom Fußball, aber ich fand das verrückt. Also das hat mich voll überrascht, also rückblickend war das für mich schon faszinierend, ja. Aber du warst ja eher das Gegenteil, du warst ein großer Fan. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in deine Zeit beim VfB. Du warst ja auch richtig erfolgreich. Ich glaube, vor allem in der U16 hast du total viele Tore geschossen, wurdest dann auch zum Nationalspieler, also U-Nationalspieler für Serbien. Wie ist denn dein Weg so verlaufen?
Wie du schon gesagt hast, U15, U16 waren schon sehr erfolgreiche Jahre bei mir. Und dann hat es erstmal angefangen beim DFB. Wurde ich beim DFB bei 3-4 Lehrgängen am Anfang eingeladen. Beim ersten 30er Lehrgang, beim zweiten Lehrgang und so. Und dann habe ich mich gegen Ende des Jahres bei der U15 habe ich mich verletzt, habe da meinen Beckenkamm gebrochen und konnte dann das Länderspiel für Deutschland leider nicht mitmachen gegen Holland. Wurde dann in der U16 gab es einen neuen Nationaltrainer beim DFB und wurde da dann nicht mehr berücksichtigt. Ich hatte in der Hinrunde in der U16, da haben wir in der U17 Oberliga gespielt, als ein Jahr Jüngere. Da hatte ich dann zur Winterpause, glaube ich, 11 Spiele, 12 Tore oder so. Da kam immer noch keine Einladung. Und dann hat damals Philipp Kostic, der damals beim VfB gespielt hat, zu mir gesagt, ja komm, spiel doch für Serbien, die fragen die ganze Zeit nach dir und geh doch mal hin und schau es dir an. Und für mich war es schon immer ein Traum, für den VfB und für Serbien zu spielen. Also ich bin, seit ich denken kann, VfB-Fan. Serben sind ja sowieso ein stolzes Volk. Und als ich dann die Möglichkeit ergeben hat, bin ich dann rübergeflogen mit Papa, hab da dann mein erstes Länderspiel gemacht, gleich mein erstes Tor und von da an war ich dann serbischer Nationalspieler und war 3 Jahre lang der glücklichste und stolzeste Mensch, der man gefühlt sein kann, weil es ja dieses Gefühl, das Trikot vom eigenen Land anzuziehen und die Hymne zu singen und Tore zu schießen für dein Land, ist unbeschreiblich. Also wirklich, wirklich unbeschreiblich. Ich hatte bei meinem ersten Länderspiel bin ich reingekommen, das war gegen Montenegro, und mein zweites Länderspiel war gegen Italien und da habe ich von Anfang an gespielt. Und da hatte ich vom Trikot anziehen in der Kabine bis zum Rauslaufen und Hymne singen, hatte ich ununterbrochen Gänsehaut. Also das waren locker, glaube 10 Minuten, wo ich Gänsehaut hatte und wo ich die Bilder und die Szenen nie wieder vergessen kann. Dann habe ich in dem Spiel auch noch getroffen und aufgelegt. Wir haben 3-1 gewonnen. Also das sind Sachen, die vergisst man nie wieder in seinem Leben.
Mhm. Das klingt sehr, sehr beeindruckend, kann auch absolut nachvollziehen, dass es unvergesslich ist. Du bist ja dann auch immer relativ glücklich nach Hause gekommen, wenn du bei der serbischen Nationalmannschaft warst. Das kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Wie ging es denn bei dir weiter?
Ja, also U17 war ich dann auch noch Nationalspieler. Da habe ich dann eine EM gespielt in England. Haben wir leider eine Todesgruppe erwischt mit Spanien, Deutschland und Holland. Und dann habe ich aber in der U17 schon beim VfB ein bisschen weniger gespielt wie die letzten 2 Jahre, U15, U16. Und dann wurde ich trotzdem, ich hatte ja noch Vertrag, dann in die U19 übernommen und war da dann als jüngerer Jahrgang, habe ich im ganzen Jahr ein Spiel von Anfang an gemacht und habe da einfach nicht die Einsätze bekommen, die ich mir erhofft habe in dem Jahr. Klar war mir bewusst, ich bin jüngerer Jahrgang, aber ich habe 7-mal die Woche im Training Gas gegeben, hat halt dann leider nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann haben wir uns im Winter zusammengesetzt, der VfB und ich, mit meinen Beratern damals, und haben gesagt, okay, ich habe zwar eine Option, die ich ziehen kann, aber es macht ja keinen Sinn, wenn der Trainer keine Lust auf mich hat und ich keine Lust auf die Bank habe. Also dann haben wir uns da geeinigt, dass wir den Vertrag nicht verlängern und dass ich dann zum Sommer hin mir einen neuen Verein suchen darf, / muss.
Mhm.
Und der Sommer war dann sehr, sehr turbulent.
Ich weiß noch, ich kann mich wirklich noch dran erinnern. Ja. Wie hat es gestern, weil wir saßen am Frühstückstisch und du hast mir erzählt, es hat sich was eröffnet und dass du wahrscheinlich nach Italien gehst, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Ja, genau. Also da hatte ich eine Woche davor oder so, hatte ich ein Länderspiel mit Serbien in Bosnien. Und da wusste ich, dass da Scouts von einem italienischen Zweitligisten da sind, die mich anschauen werden, weil wir in Gesprächen mit dem Verein waren. Das war Ascoli Calcio, spielen immer noch zweite Liga. Ja, und nach dem Spiel kam dann die Nachricht, okay, ja, die wollen mich haben, die waren zufrieden mit mir. Und wir haben dann alles erstmal, haben meine Berater dort telefonisch mit denen besprochen. Dann sind die 2 Berater, Papa und ich, sind nach Italien geflogen. Das muss irgendwann im April oder so gewesen sein. Ende März, Anfang April waren wir in Italien. Ich bin zum Medizincheck, habe den bestanden und dann kam der Vertrag auf den Tisch. Und da hat leider absolut gar nichts gestimmt, was mir im Vorhinein versprochen und gesagt wurde. Also von Vertragsdauer bis zu Gehalt, Prämien, war alles komplett anders. Und ich war ja zu dem Zeitpunkt noch U19-Spieler. Also wir haben da über einen Profivertrag gesprochen und dann habe ich für mich gesagt, okay, wir haben dann 1-2 Stunden lang rum diskutiert und rumüberlegt. Das war erstmal so ein richtiger Schlag ins Gesicht. Du hast da zwar einen Profivertrag vorliegen, aber es ist auch nicht so das, was sie dir versprochen haben. Ja, dann musste ich das erstmal sacken lassen für eine Zeit und habe dann aber für mich beschlossen, dass ich den Vertrag unterschreiben werde, weil für mich Geld keine Rolle spielt. Ich bin mir sicher, ich glaube an mich und an meine Qualitäten und ich bin mir sicher, wenn ich mit der ersten Mannschaft trainieren darf und zum Kader gehöre, dann werde ich mich früher oder später durchkämpfen und wenn ich meine Leistung bringe, dann bekomme ich auch irgendwann das Geld, was ich dann durch die Leistungen verdient habe. Mhm. Ich kann nicht erst das Geld bekommen ohne Leistung. Ich wurde immer so erzogen, dass ich erst Leistung bringen muss und dass ich dann
Ansprüche
das verdiente dann, ne? Geld bekomme. Genau. Mhm. Und habe gesagt, okay, ich unterschreibe den Profivertrag und bin dann zurück nach Deutschland geflogen wieder. Und ich sollte dann am 11. Juli, das weiß ich noch, 11. Juli 2019, die Sachen packen und nach Italien umziehen mit 18 Jahren. Und da war ich am 10. Juli, gab es dann hier einen Abend davor gab es so eine kleine Abschiedsparty mit Freunde und Familie. Meine Sachen waren alle gepackt. Und dann bekomme ich am Abend einen Anruf von der sportlichen Leitung dort von Ascoli und mir wurde gesagt, okay, du spielst jetzt doch nicht, du wirst jetzt doch nicht bei den Profis sein, sondern du spielst doch U19. Und das war für mich ist an dem Abend eine Welt zusammengebrochen, weil ich so schon von Anfang an wurde mir was anderes versprochen an Gehalt und an Prämien und an Vertragsdauer, bin den Kompromiss trotzdem eingegangen und der Kompromiss war, dass ich bei den Profis bin immer. Und der Kompromiss oder das letzte Versprechen, das wurde auch noch gebrochen. Dann habe ich gesagt, ich möchte da nicht hin. Ich bin 18 Jahre alt, ich spreche die Sprache nicht, ich kenne dort niemanden. Also wenn ich ins Ausland wechsle, dann will ich mich dort auch wohlfühlen und nicht von Anfang an angelogen werden. Mhm. Ja, dann habe ich das meinen Beratern gesagt, dass ich angerufen wurde und sowas. Und da habe ich dann gemerkt, okay, die Berater haben da auch mit was zu tun und verschweigen mir irgendwas. Und dann hatte ich Gott sei Dank noch einen guten Kontakt zum VfB. Herr Rütt und Herr Hitzesberger damals, habe die angerufen, weil der VfB und Ascoli hatten noch, die mussten was besprechen wegen der Ausbildungsentschädigung, die der VfB gefordert hat. Ja, dann habe ich die zwei angerufen, habe sie gebeten, auch wenn Ascoli, ich sag's mal jetzt übertrieben, 1 Million Euro auf den Tisch legt, bitte ich euch, also kein grünes Licht zu geben, weil dann gilt der Vorvertrag, den ich dort in Italien unterschrieben habe, gilt nicht. Und die haben mir da zugestimmt, haben gesagt, okay, das machen sie nicht, schade, dass das alles so passiert ist. Und die werden da nichts unterschreiben und somit war der Vertrag ungültig in Italien. Und ja, dann stand ich am 11. Juli ohne Verein da, habe mich mit meinen Beratern damals dann, habe mich von denen getrennt und stand dann am 11. Juli ohne Berater, ohne Verein da. Das war dann erstmal, ja, da musste ich dann erstmal schlucken und mich so schnell wie es geht umschauen. Jeder, der Fußball spielt auf dem Niveau oder gespielt hat, weiß, hier fangen meistens die Vorbereitungen schon Anfang Juli an, geschweige denn die Kaderplanungen, die sind dann im März oder April schon abgeschlossen. Ja, dann hat es erstmal ein paar Monate gedauert, bis ich dann irgendwie einen Verein gefunden habe.
Mhm. Was ging dir da in der Zeit so durch den Kopf? Hast du gedacht, das war's? Oder okay, jetzt erst recht? War wahrscheinlich auch nicht einfach, wenn man nicht so weiß, wie es überhaupt weitergeht. Es war ja auch nicht so, dass du hattest ja keine Ausbildung gemacht, du hattest ja auch dann die Schule, glaube ich, auch abgeschlossen zu dem Zeitpunkt.
Genau. Also ich hatte mein Fachabi und die Ausbildung als Fotomedienassistent, die hatte ich ja. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich traue mir den Schritt ins Ausland zu. Ich habe was in der Tasche. Sportlich hätte ich mir das sowieso zugetraut. Und die Zeit war echt sehr, sehr schwer. Also weil hier bei mir daheim wusste jeder, okay, Jovan Jamanovic wechselt nach Italien und wird dort Profi. Dann ist Ende Juli, Mitte August, Jovan Jamanovic ist immer noch hier in Hechingen und dann fragt sich jeder, ja, was ist da los? Und wenn dich halt jeder drauf anspricht und dann war das schon echt eine schwierige Phase in meinem Leben. Ich kannte das auch nicht, vereinslos zu sein. Das war fair, eine grausame Zeit, wenn ich daran zurückdenke. War es wirklich gar keine schöne Zeit. Und dann kam irgendwann der Anruf von Giovanni Zarella, auch gebürtiger Hechinger, so wie ich, und fragt mich, ja, wie gefällt es dir in Italien, weil er auch mitbekommen hat, dass ich dorthin wechsle und das ist ja in der Nähe von Rom und die sind ja, glaube ich, dort aus Rom. Und dann habe ich ihm gesagt, du Giovanni, ich sitze in Hechingen und nicht in Italien, das und das und das ist alles passiert, ich suche gerade einen Verein. Und dann hat er gemeint, ja komm, ich rufe dich in 10 Minuten nochmal an. Und dann klingelt das Handy und Giovanni sagt oder fragt mich, kannst du morgen in Köln sein? Ja, dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Und dann hat mir Giovanni ein Probetraining bei FC Köln organisiert, in der U19 beim Stefan Rutenbeck. Mhm. Da habe ich dann 3 Tage mittrainiert, von Mittwoch bis Freitag. Und dann hat der Herr Rutenbeck gemeint, er möchte mich nochmal die kommende Woche sehen. Bin dann Freitag runter von Köln nach Hechingen gefahren und Montagmorgen wieder hoch. Habe nochmal 3 Tage mittrainiert und habe dann das Feedback bekommen, ja, also er würde mich dazu nehmen als Backup-Stürmer und er wird sich freuen, wenn ich zum FC komme. Und dann war ich schon echt sehr erleichtert, weil ich dann wusste, okay, ich habe was. Habe dann Giovanni angerufen, habe gesagt, okay, so und so sieht's aus. Mir hat der Herr Rutenbeck das gesagt, ich habe eine Zusage. Und dann hat er gemeint, okay, sehr gut, also dass wir schon mal was haben, aber dass wir nicht alles auf eine Karte setzen. Kannst du noch 2 Tage in Köln bleiben? Ich habe mit dem Trainer von Viktoria Köln gesprochen, das war damals Jürgen Kohler. Und dann habe ich gesagt, ja, kein Problem, war dann nochmal 2 Tage in Köln. Die haben mir einen Schlafplatz organisiert in einer WG und habe dann ein Training und ein Testspiel mit der Viktoria gemacht. Die waren damals dann in der 3. Liga, die 1. Mannschaft. Und dann hat mich Jürgen zum Bahnhof gefahren und hat gesagt, Jovan, ich möchte dich unbedingt. Wenn du zu mir kommst, dann wirst du die ganze Zeit spielen und ich brauche dich, ich finde dich super, ich möchte dich. Und dann habe ich auch nochmal, habe ich mich mit Giovanni zusammengesetzt, auf der Zugfahrt zurück überlegt und mit meinen Eltern gesprochen und bin dann zum Entschluss gekommen, dass ich sage, okay, mir ist Spielzeit wichtiger, wie wieder bei dem großen Verein nur die Nummer 2 oder Nummer 3 zu sein im Sturm. Mhm. Und dann habe ich Ende Oktober war das bei Viktoria Köln dann unterschrieben, U19 Bundesliga, und bin dann nach Köln gezogen und habe da dann erstmal bei der Viktoria gespielt.
Okay, also sehr, sehr turbulent. Ich weiß, dass du dann auch das Jahr durchgespielt hast. Also warst du nicht auch sogar verletzt? Ich muss mir nochmal ein bisschen abholen.
Ja, genau. Also ich habe dann bis zur Winterpause, ich war 3 Monate vereinslos, habe 3-mal mittrainiert und habe das erste Spiel von Anfang an gespielt. Also so, wie es mir Jürgen versprochen hat. Und habe dann bis zur Winterpause 7 von 7 Spiele gemacht. Und habe mich dann in der Vorbereitung, wir hatten Dienstag unser letztes Vorbereitungsspiel vor dem Spiel am Samstag. Da habe ich mir dann leider im Knöchel einen Haarriss zugezogen. Ist mir jemand auf den Knöchel getreten und dann war ich für 6 Wochen raus. Habe insgesamt 7 Spiele verpasst. Bitter war, dass ich halt in meinem Vertrag drinstehen hatte, wenn ich 14 Spiele spiele in der U19, bekomme ich automatisch einen Profivertrag für die Drittligamannschaft. Mhm. Das heißt, ich habe 7 Spiele gemacht und habe 7 Spiele verpasst, wo ich mich verletzt habe. Und als ich wieder gesund geworden bin, habe ich eine Woche mittrainiert, mein 8. Spiel gemacht und dann kam der erste Lockdown. Während Corona war das dann 2020. Da hat die U19 Bundesliga pausiert und wurde dann am Ende ja auch abgebrochen. Ich durfte dann noch, dann hatten wir 2-3 Monate erstmal Pause, kein Training. Ich war auch hier in Hechingen und habe dann am Sonntag, ich weiß nicht wann das war, da war der Restart von der 3. Liga, und habe dann an einem Sonntag den Anruf bekommen, Jovan, kannst du morgen in Köln sein? Du trainierst mit den Profis mit. Ich bin sofort ins Auto hochgefahren nach Köln, in meine Wohnung, und dann war ich am nächsten Tag auf einmal bei den Profis dabei. Also von 0 auf 100, sage ich mal. Mhm. Und durfte da dann für 2,5-3 Wochen mittrainieren. Weil die Profis hatten in dem Zeitraum 11 Spiele in einem Monat. Das heißt, die hatten Rhythmus Dienstag, Samstag, Dienstag, Samstag, Dienstag, Samstag.
Weil die Spiele nachholen mussten, die verpasst waren, ja.
Genau. Und da war damals der erste Stürmer war Albert Bunyaku, der war 36. Und dann der zweite Stürmer, Michael Seaton, war verletzt. Dann hatten die nur 2 Stürmer. Der Sven Kreier war da dann praktisch der zweite Stürmer nach Albert. Dann haben die mich einfach dazugenommen, falls sich Albert verletzen sollte oder das alles nicht schafft, diese vielen Spiele, dass ich schon im Rhythmus bin und mit der Mannschaft bin. Mhm. Ja. Mein Pech war, dass Albert alle 11 Spiele über 90 Minuten gespielt hat. Und die sportliche Situation war halt sehr, sehr gefährlich. Die waren auf dem Abstiegsplatz zu dem Zeitpunkt. Trainer war Pavel Dotschev und dann hat er mir gesagt, okay, rein sportlich hätte ich schon einen Einsatz verdient. Aber es geht um seinen Job und er kann mich nicht reinwerfen. Es tut ihm leid, aber er kann mich nicht reinwerfen. Solange Albert gesund ist, kann er mich nicht reinwerfen. Mhm. Und dann haben sie mir nach der Saison gesagt, okay, die wollen in die 2. Liga aufsteigen, sie wollen einen erfahrenen Stürmer dazu holen. Und da wurde mein Vertrag dann nicht verlängert. Und dann war es im Sommer auch wieder schwierig, was zu finden, weil ich dann... Da waren schon 6 Monate, wo ich kein Spiel gemacht habe, wegen dem Lockdown in der U19 habe ich kein Spiel gemacht. Die Vereine waren finanziell nicht mehr so gut aufgestellt wie vor Corona. Und gerade immer auf meiner Position hat man gesagt, ah, okay, interessanter Spieler, aber wir wollen eher einen erfahrenen Stürmer dazu holen.
Die Zeiten haben sich lange geändert. Aktuell sind alle immer so auf einem Jugendwahn. Hauptsache jung,
ja. Und da habe ich dann halt lange gewartet und gehofft, dass sich irgendwo was auftut. 3. Liga, Regionalliga, fürs Ausland war ich auch offen. Ja, hat sich aber leider nichts getan. Und dann habe ich auch wieder im Oktober, habe ich dann bei FC Villingen, also FC 08 Villingen unterschrieben in der Oberliga. Habe da gerade angefangen zu spielen, 2 Spiele gemacht und dann kam der nächste Lockdown. Ja, und während dem Lockdown dann hat sich SSV Reutlingen bei mir gemeldet. Da ist mein Bruder gerade auch in dem Jahr dann in die U19 vom SSV gewechselt. Reutlingen ist auch ein Tick näher an mir daheim. Gleiche Liga, nur halt eine halbe Stunde näher. Und dann habe ich gesagt, okay, dann spiele ich in Reutlingen Oberliga, sammle da Spielpraxis. Ja, bin dann, das war 2021 dann, bin ich zu Reutlingen gewechselt. Ja.
Mhm. Du hast ja dann noch eine Station gehabt, bist aber jetzt wieder zurück in Reutlingen und da ist es ja jetzt zu einem, naja, Fauxpas gekommen. Du bist nicht spielberechtigt. Erklär mal, wie das passieren konnte, dass du gesperrt wurdest und jetzt nicht spielen darfst.
Ja, genau. Also ich war zwischenzeitlich ein halbes Jahr in Gundelfingen in Bayern, in der Bayernliga. Das ist die Oberliga in Bayern. Bin dann jetzt im Winter zurückgekommen, um dem Verein zu helfen, weil die ja sportlich auch nicht so gut dastehen. Dann habe ich den Vertrag unterschrieben, Bilder wurden gemacht, Pressemitteilung ging raus. Ich habe schon mittrainiert und dann, ja, an einem Sonntagmorgen, bevor wir ein Testspiel in Empfingen hatten, klingelt's hier bei mir um 8:30 morgens, klingelt der Joe Yebio, der Vorstandsvorsitzende vom SSV, klingelt bei mir und ja, sagt, er muss mit mir reden. Und dann hat er mir das so erzählt, dass er beim Vertrag aufsetzen ist, da ein Fehler passiert wegen der Vertragsdauer und wegen dem Gehalt. Galt ich dann nicht als Vertragsamateur, sondern als reiner Amateur. Und die Wechselfrist ist da nur bis zum 31.12. und nicht bis zum 1.2. Und wir haben den Vertrag am 29.01. haben wir das alles geregelt, weil sich die Vereine Reutlingen und Gundelfingen auch noch einigen mussten, dass ich aus Gundelfingen, aus dem Vertrag rauskomme. Das hat sich dann auch ein bisschen gezogen und also alle sind davon ausgegangen, dass der 1.2. der Deadline-Day ist. Mhm. Aber ja, durch das, dass der Vertrag dann falsch aufgesetzt wurde, war es nicht der 1.2., sondern der 31.12. Und jetzt bin ich leider Gottes gesperrt bis zum 1.7., also bis zum Beginn der neuen Saison und kann dem SSV leider nicht im Abstiegskampf helfen mit meinen Toren.
Okay, bitter, also richtig bitter, vor allem du kannst ja nichts dafür, also das ist ja. Ein Formfehler. Puh, das war wahrscheinlich auch eine bittere Pille jetzt zu schlucken.
Ja, also das war so, ich sag mal so, das Letzte, was ich noch nicht erlebt habe, also von Nationalspieler, VfB Stuttgart, Stammspieler, zu auf der Bank sitzen und Vereinswechsel und vereinslos und Verletzungen und ja, das ist jetzt so das Letzte, was mir, also ich habe das auch noch nie gehört von irgendeinem Spieler, ich kenne so viele Menschen im Fußball, habe sowas aber echt noch nie gehört und ja, bin jetzt leider nur am Trainieren und darf keine Spiele machen, also ich trainiere auch ganz normal in Reutlingen mit, aber ja, die Pflichtspiele am Wochenende, die fallen halt weg.
Dafür hast du zumindest mal die Baller League, wo du ein bisschen kicken kannst. Aber wenn man jetzt so deine Geschichte hört, ist schon einiges passiert. Vieles natürlich auch leider nicht so, wie man sich für dich gewünscht hätte. Aber man kann es auch positiv sehen, wie du gesagt hast. Du hast jetzt eigentlich alles erlebt, jetzt kann es einfach eigentlich nur noch bergauf gehen. Was ist sportlich noch dein Ziel? Hast du noch mal die Ambition, noch mal im Profifußball anzuklopfen?
Klar, die Ambitionen sind da. Durch meine Vergangenheit und weil ich weiß, was meine Qualitäten sind. Ich glaube, so viele Spieler gibt's nicht, die dieses Näschen fürs Tor haben. Das war ja eine Zeit lang war's komplett out, mit einem Neuner zu spielen. Jetzt kommt's Gott sei Dank wieder, dass jede Mannschaft mit einem Neuner spielen möchte. Ich bin ein richtiger Neuner, der in der Box einfach weiß, wo das Tor steht. Und klar, also die Ambitionen sind schon noch da, aber man muss auch ehrlich zu sich selber sein und sagen, okay, ich bin jetzt 23, den Fuß in die Tür zu bekommen in Profifußball ist einfach sehr, sehr schwer. Ich werde an Toren gemessen und wenn ich halt ein halbes Jahr keine Spiele machen kann, kann ich auch keine Tore machen. Ja, also deswegen, ich habe ja eine Ausbildung, ich habe mein Fachabi, ich arbeite auch nebenbei an einer Schule als pädagogischer Assistent, an der Grundschule und Werkrealschule. Also ich schaue schon, dass ich nebenbei was mache und dass ich nicht alles auf die Karte Fußball setze. Ich würde es mir sehr, sehr, sehr wünschen, dass es doch irgendwie noch klappt. Aber wie gesagt, da muss man auch ehrlich zu sich selber sein und sagen, okay, der Zug fährt ab, wenn er nicht schon abgefahren ist. Hm. Und
Also ich kann nur so viel sagen, ich drücke dir ganz fest die Daumen. Ich würde mich mega freuen, dich noch im Profifußball zu sehen. Und es gab auch schon den einen oder anderen Spätzünder in seiner fußballerischen Laufbahn. Von dem her, wie gesagt, die blöden Situationen hast du jetzt alle hoffentlich schon überstanden. Und jetzt gucken wir einfach nur noch positiv in die Zukunft. Und dann hoffe ich, dass ich bald sehe, Cemanović doch noch in der Bundesliga angekommen.
Ja, also diese Fälle geben mir schon noch Hoffnung. Also gerade wenn ich sehe, der Hanno Behrens wurde mit
28, oder?
War mit 28, ja, wurde der Nationalspieler.
Ich glaube, der ist mittlerweile 33 oder so. Der wurde mit 28, glaube ich, Bundesligaspieler. Also, ja, okay, aber ja. Jetzt kriege ich bestimmt wieder irgendwas gesagt, das ist falsch, aber ich glaube, er war schon relativ alt, als er alt, in Anführungsstrichen, als
ja,
er
Bundesligaspieler Fußballer war. Alt, ja.
Ja. Ja, Fußball alt, du sagst es. Aber ich will dich jetzt natürlich noch ein paar Sachen fragen. Wir haben jetzt deine fußballerische Laufbahn gehört und die ist sau spannend. Ich glaube, wie du auch gesagt hast, so oft hört man diesen Werdegang nicht. Ich würde gerne von dir noch das Tor des Lebens hören, präsentiert von Endeavor.
Endeavor, die Liga der Fans.
Jovan, erzähl uns mal bitte, was war das beste Tor, was du jemals in deinem Leben geschossen hast? Beschreib es ganz kurz.
Also wie ich gerade schon gesagt habe, ich bin ein Neuner, der in der Box weiß, wo das Tor steht. Schöne Tore schieße ich eigentlich nie. Da muss ich kurz überlegen. Also was für mich für immer im Kopf bleiben wird, ist mein Viererpack eigentlich für den VfB gegen Unterhaching oder mein erstes Länderspieltor. Das sind so die, also optisch nicht die schönsten, aber für mich einfach die schönsten, weil es die schönste Erinnerung ist.
Dann nimm uns doch mal mit, wie ist das Tor, dein erstes Länderspieltor gefallen? Beschreib es mal.
Da ist unser rechter Flügelspieler auf der rechten Seite durchgegangen, 1 gegen 1 durch, bis ganz an die Grundlinie. Ich war erst auf dem ersten Pfosten, dann sehe ich, okay, der läuft und läuft und läuft und schaut gar nicht hoch. Und bei mir ist immer so, wenn der Außenspieler an der Grundlinie steht, dann setze ich mich immer ab, in der Hoffnung, dass der Ball zu mir kommt. Und dann kam der Ball, ich nehme ihn mit links aus circa 8 Metern und hau das Ding unter die Latte und renn zur Bank und jubel da mit meinem Zimmerkollegen, weil der hat das 1-0 geschossen in der ersten Halbzeit, ich das 2-0 in der zweiten Halbzeit und der Trainer hat uns vor dem Spiel versprochen, wenn einer von euch beiden trifft, bekommt ihr eine Tafel Schokolade und in dem Spiel haben wir beide getroffen.
Ja, aber das klingt doch nach einem richtig schönen Tor, also nicht nur Audio mäßig schön, sondern es klingt doch so, als wenn man das gesehen hätte, würde es ein richtig gutes Tor gewesen sein.
Ja, das liegt ja immer im Auge des Betrachters oder was für einen Geschmack man hat. Ich schaue auch lieber Tore an, Weitschüsse aus 20, 25 Meter oben in den Knick rein, wie Rückraum und den Ball einfach irgendwie ins Tor, im Tor unterbringen. Ja, ich schieße lieber 20 Tore innerhalb der Box, wo ich am ersten Pfosten oder am zweiten Pfosten den Fuß reinhalte, wie 5 Traumtore aus 20, 30 Meter.
Da spricht der Stürmer aus dir, da hast du auf jeden Fall recht. Jetzt zum Schluss, Jovan, noch ein paar Fragen habe ich für dich. Und zwar, hol mich doch mal ganz kurz ab, wer war dein bester Mitspieler, den du jemals hattest?
Boah, das ist eine gemeine Frage.
Ja, die hören wahrscheinlich auch alle zu.
Ich hatte sehr, sehr viele gute. Einer der ersten, der in meinen Kopf fällt, ist Ivan Ilic, der hat mit mir bei der Nationalmannschaft gespielt, spielt jetzt bei FC Turin und in der serbischen Nationalmannschaft. Ich fand Umut Güneş immer super. Also ich habe gegen ihn schon gespielt, als er bei TSV 1000 gespielt hat.
Also in der Jugend schon.
Da war Umut als 2000er in seinem Jahrgang der Beste und alle hatten Angst vor ihm. Und ich war so in meinem Jahrgang, würde ich mal jetzt so behaupten, im Kreis der Beste. Dann hieß es, Jovan, du deckst Umut. Und das war schon, das werde ich auch nicht vergessen. Also ich kenne Umut schon ewig und als ich dann mit ihm zusammenspielen durfte, würde ich sagen, er gehört auch mit zu den Besten. Wo ich bei den Profis bei Viktoria war, durfte ich Mike Wunderlich miterleben. Also ich habe selten einen Spieler gesehen, der so gute Standards schlägt und so gut schießen kann. Ja, also ich würde sagen, Ivan Ilic, Umut Güneş und Mike Wunderlich.
Okay, zu Umut Güneş, der war natürlich auch schon als Gast bei uns. Grüße gehen an Umut, der spielt aktuell bei Trabzonspor, also hat den nächsten Schritt in seiner Karriere gemacht. Bin echt gespannt, wo es bei ihm noch hingeht. Ich gehe davon aus, dass man den auch in kürzester Zeit vielleicht auch mal in der Nationalmannschaft, also in der A-Nationalmannschaft sehen wird. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja. Wer war denn dein bester Gegenspieler?
jetzt gegen den besten Innenverteidiger, gegen den ich gespielt habe, war Eric Garcia, der wo jetzt bei Girona spielt. Der war damals bei der spanischen Nationalmannschaft, hat bei Barcelona gespielt.
Und bei City?
Ja, genau, stimmt. Bei City war er auch, ja. Und so an sich, unabhängig von der Position, wer mir im Kopf hängen geblieben ist, ist der Brian Gil und ich glaube Miguel Gutierrez. Also beide Spanier, die waren eine linke Seite. Oh, Ryan Brobey, oh, da gibt's einige sehr, sehr, sehr gute. Alle bei der EM gegen die gespielt. Die waren, da hat man schon mit 16 gesehen, die werden Profis, also die werden zu 100% Profis. Da habe ich mich gefühlt wie ein Kreisligaspieler. Also wenn ich sehe, wie der Brian Gil die Bälle annimmt und ins Dribbling geht, da dachte ich ja, okay, ich spiel absolut eine andere Sportart, habe ich mich gefühlt.
Ja, also wenn man es so früh schon sieht, es gibt ja manchmal so Ausnahmetalente, aber schon heftig. Du warst ja auch Nationalspieler, das darf man nicht vergessen in dem Kontext. Ich habe natürlich noch eine Frage, wer ist dein bester Trainer, rückblicken, und du darfst nur einen nennen?
Da sage ich Murat Isik.
Der ist ja jetzt Trainer bei TSG Barling, versucht die gerade noch zu retten in der Regionalliga. Was hat den ausgemacht, was fandest du so gut bei dem?
Den hatte ich in der U15 beim VfB und der hat uns einfach halt in den Jahren, der uns taktisch so viel beigebracht und fußballerisch. Er hat uns das Kicken, also den Spaß am Kicken nochmal auf ein neues Niveau gehoben. Also da war Zug drin, da war Disziplin drin, da war Spaß drin. Wir waren auch sehr, sehr erfolgreich und ich glaube, in dem Jahr habe ich mich am meisten verbessert. Deswegen sage ich, dass er jetzt für mich der beste Trainer war in meiner Laufbahn.
Sehr spannend. Vielleicht kriege ich den auch mal hier in den Schnittstellenpass. Jetzt auch als Trainer von Barling ist es ja nicht so weit für ihn. Ich habe noch eine Rubrik, das ist Agis Poesiealbum. Da werden noch fußballspezifische Fragen natürlich wieder gestellt. Bist du bereit, in mein Poesiealbum zu sprechen, Jovan?
Ja.
Okay, dann machen wir das.
Und was kommt jetzt?
Na, Agis Poesiealbum.
Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du?
Ich wäre ein Adler.
Und warum?
Also erstmal die Verbundenheit zum Adler ist wegen dem serbischen Wappen schon da. Und dieses Fliegen und das Fliegen gefällt mir einfach.
Okay. Was ist dein Lieblingsessen?
Cevape.
Okay. Was ist dein größtes Laster?
Dass ich zu nachdenklich bin vielleicht in manchen Situationen und nicht einfach mache, sondern mir zu sehr verkopft bin.
Was ist deine größte Stärke?
Ich würde jetzt mal einfach behaupten, meine Menschlichkeit, wie ich mit Menschen umgehen kann.
Wenn du heute im Lotto gewinnen würdest, was wäre dein erster Einkauf?
Ich würde meinen Eltern eine Wohnung kaufen, dass die keine Miete mehr zahlen müssen.
Sehr, sehr löblich. Also da werden sie auch froh sein, wenn sie den Podcast hören. Drücken sie nochmal fester die Daumen, dass du bald im Lotto gewinnst. Nee, sehr schöne Antworten, Jovan. Ich kann die Sachen, die du gesagt hast, auch bestätigen. So habe ich dich auch kennengelernt. Auch als sehr menschlichen Typen. Mit dir konnte man auch immer sich gut unterhalten. Hat auch immer Spaß gemacht. Und ich habe mich jetzt auch gefreut, dass wir uns mal nach langer Zeit wiedergesehen haben. Man trifft sich ja immer wieder als Fußballer oder wenn man mal in dieser Fußballbubble war. Davor haben wir uns, glaube ich, mal in einem Club getroffen. War auch schön. Aber vielleicht sehen wir uns ja auch irgendwann mal wieder auf dem Fußballplatz. Ich dann wahrscheinlich eher als Trainer, du als Spieler. Aber dann sollte es, also mein Wunsch wäre natürlich, es wäre im DFB-Pokalfinale, du als Profifußballer und ich mit einer Amateurmannschaft bis nach Berlin gekommen, das wäre mein absoluter Traum.
Das unterschreibe ich sofort. Das unterschreibe ich sofort, sage ich dir ganz ehrlich.
Okay, aber dann wollen wir auch gewinnen im Finale, Joa.
Es kommt drauf an, also wenn wir die Situation von Leverkusen haben, dass wir deutscher Meister werden und Europapokalsieger, dann gebe ich dir gerne den DFB-Pokal.
Okay, alles klar. Also da sieht man wieder die Menschlichkeit. Du bist nicht heiß auf ein Triple, sondern du würdest teilen. Das schätze ich sehr an dir. Und danke, dass wir dann den DFB-Pokal gewinnen können. Jovan, bevor wir zum Ende kommen, ich brauche noch von dir zwei Lieder für die Schnittstellenpass-Playlist, die bald natürlich in jeder Kabine in Deutschland laufen wird. Bestimmt auch beim SSV Reutlingen bald, ganz klar. Welche zwei Lieder dürfen da drauf?
Also das erste ist von Kernkraftwerk, dieses 404 heißt es, glaube ich. Die Torhymne eigentlich.
Die alte Torhymne, wollte ich gerade sagen. Ja, genau. Okay, ja. Kommt drauf.
Das ist, das höre ich immer vorm Spiel.
Okay. Wie kam das?
Ich weiß nicht, das ist so, Ich finde das eine geile Torhymne. Also ich kenne auch, by the way, kenne ich alle 18 Torhymnen von den Bundesligisten. In den letzten, also die letzten 10 Jahre kenne ich immer die Torhymnen.
Okay. Kannst du wetten das, ja?
Ich habe einfach ein paar Lieder vor dem Spiel, die ich für mich brauche, um mir dann Situationen vorzustellen. Ja, jetzt wird's wild. Jetzt wird's sehr, sehr wild. Die Vereinshymne von FC Köln.
Wie heißt die?
FC, mir stand zu dir.
Ah, mir stand zu dir, okay, ja. Alles klar. Die hörst du auch gerne?
Ja, die höre ich sowas von gerne. Durch meine Zeit in Köln habe ich das, also ich bin richtiger VfB-Fan, aber durch meine Zeit in Köln habe ich gemerkt, wie die Kölner den FC lieben. Das hat mich so fasziniert, dass ich auch zum Köln-Fan geworden bin. Ich war zwar nie im Stadion, weil da war ja die Corona-Zeit, aber der Verein ist mir so sympathisch, dass ich jetzt im Auto auf dem Weg zum Training oder vor dem Spiel höre ich mir die Vereinshymne oder die Torhymne an und ja, ich habe mir da irgendwie so eine Verbundenheit zu dem Verein eingelebt, sage ich mal.
So geil, das sagt der ehemalige Fortuna Köln-Spieler. Viktoria Köln-Spieler. Ja, richtig geil. Ja, Jovan, dann lass uns doch einfach mal zusammen nach Köln ins Stadion gehen, wenn du da noch nie warst. Ich war auch noch nie in Köln. Das ist eins der wenigen Stadien in Deutschland, was ich noch nicht gesehen habe, aber ich habe auch nur Gutes gehört. Also vielleicht schaffen wir es ja mal zusammen, dahin zu gehen.
Ja, das kriegen wir bestimmt hin.
Cool. Jovan, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ist eine sehr, sehr interessante Folge gewesen. Also wirklich, man kann es ja fast schon Leidensweg nennen bei dir. Ich hoffe jetzt wirklich, dass er zu Ende ist und dass du endlich dein sportliches Glück findest und ja den Weg gehst, den du dir vorgenommen hast. Ja, ich freue mich immer wieder, mit dir zu quatschen und ich hoffe natürlich, dass wir uns ganz bald wieder sehen.
Ja, vielen Dank, dass ich meinen ersten Podcast in meinem Leben mit dir aufnehmen konnte. Und yes. Es war mir eine Ehre.
Mir auch. Jovan, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und an alle Zuhörer, wenn ihr Fragen an Jovan habt, schreibt mir gerne auf Instagram. Dann gucken wir, dass wir die Fragen im Nachgang noch über die Story oder sonstige Formate aufklären können. Und wenn es allgemein Fragen zum Schnittstellenpass gibt oder Vorschläge, mit denen ich mal sprechen sollte, dann meldet euch sehr, sehr gerne. In diesem Sinne wünsche ich euch noch alles Gute und bis ganz bald. Ciao, ciao.
Ciao.